Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin sehr stolz darauf, dass mein Podcast weite Kreise schlägt. Danke an alle Beteiligten. Und so kommt es zum Beispiel, dass mir der Düsseldorfer Künstler Helmut Schweizer angeboten hat, das, wie ich finde, sehr kurzweilige Gespräch mit ihm und Robert Fleck, das anlässlich der Einzelausstellung in der Galerie Rupert Farb in Düsseldorf stattgefunden hat, hier in meinem Podcast zu präsentieren. Danke dir, Helmut, und danke Ihnen, Robert Fleck. Ich finde, das Gespräch passt ganz wunderbar in die Sommerpause 2024. Ja, und darum habe ich mich entschieden, das Gespräch hier fast komplett durchlaufen zu lassen. Ich habe es hier und da nur ganz leicht geschnitten. Außerdem erinnert uns Helmut Schweizer direkt auf seine ganz eigene Art und Weise daran, dass der Krieg gegen die Ukraine nach wie vor wütet und alles andere als zu Ende ist, geschweige denn gut für die Ukraine ausgeht. Zumindest sieht es im Moment nicht danach aus. Ein Grund mehr, hier reinzuhören. Ja, kurz zu den beiden Gesprächspartnern. Robert Fleck wurde 1957 in Wien geboren. Er studierte unter anderem Kunstgeschichte in Wien und Innsbruck. Von 1978 bis 1981 war er Mitarbeiter unter anderem in der Galerie Nächst St. Stephan. Anschließend ging er nach Paris und studierte unter anderem an der Sorbonne bei Gilles Deleuze, Jean Baudrillard und Michel Foucault und promovierte in Innsbruck. Seit 1982 arbeitet er als freier Kunstautor. Von 91 bis 99 war er Frankreich-Korrespondent des Kunstmagazins Art. Von 1991 bis 93 österreichischer Bundeskurator für bildende Kunst und 1998 Co-Kurator der zweiten Europäischen Biennale für zeitgenössische Kunst, der Manifesta in Luxemburg. Von 2000 bis 2003 war er Direktor der Kunsthochschule in Nantes und 2004 wurde er dann Direktor der Deichtorhallen, Haus der Fotografie und aktuelle Kunst in Hamburg. Und dann, das ist noch nicht zu Ende, viel erlebt der Mann. Von 2008 bis 2012 war er Intendant der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Und schließlich seit 2012 ist er nun an der Kunstakademie in Düsseldorf Professor für Kunst und Öffentlichkeit sowie Leiter der Akademiegalerie in Düsseldorf. Ja, und damit zu Helmut Schweizer. Helmut Schweizer wurde 1946 in Stuttgart geboren und feierte erst vor kurzem seinen 78. Geburtstag. Dazu erst einmal, lieber Helmut, auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. In Episode Nummer 45 hatte ich ihn bereits zu Gast am 2. April 2021. Und seitdem sind wir im regelmäßigen Kontakt. Er studierte von 1967 bis 1973 Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe bei Peter Herkenrath, Reimar Jochims, Horst Antes und Fritz Klemm. Darüber hinaus Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität in Karlsruhe. 1975 war er Stipendiat in der Deutschen Akademie Villa Massimo und 1992 nahm er an der Documenta Nummer 9 teil. Seine Arbeiten sind in internationalen Sammlungen vertreten und wurden vielfach ausgestellt, unter anderem 2008 im Museum Kunstpalast. 2010 richtete die Städtische Galerie Wolfsburg eine umfangreiche Retrospektive aus. In dem folgenden Gespräch geht es um die Ausstellung In solcher Nacht Ukraine, die vom 17. Mai bis 22. Juni 2024 in der Düsseldorfer Galerie Farb in Düsseldorf-Lingern zu sehen war. Im Begleittext zur Ausstellung heißt es, ich zitiere, in der Ausstellung In solcher Nacht Ukraine nimmt Helmut Schweizer Stellung zum aktuellen Krieg gegen die Ukraine. Aus gesammelten Kriegsfotografien, Motiven von Dürers weltbekanntem Holzschnittzyklus der Apokalypse und einer 1976 in Paris geschaffenen Werkgruppe mit Bildern von Artisten und Clowns aus dem Cirque à l'Ancienne aus Paris schafft er ein fragiles Gewebe aus Videos und Bildern als Work in Progress. Angeregt von dieser Fusion der Bilder mit ihrem paradoxen Atmosphäre drängen sich Szenerien des Untergangs ins Bewusstsein der BetrachterInnen. In ihrer Thematisierung des Krieges lassen sie so das unbegreifliche Absurde der Tragödie in befremdlichen Begegnungen erfahrbar werden. Das ist das Zitat von der Seite von der Galerie Farb. Ja, hören wir mal rein in das komplette Gespräch und hören wir zunächst eine kleine Einführung von Robert Fleck zu Helmut Schweizers Arbeit.
Ja, guten Abend. Vielen Dank auch von unserer Seite für Ihr zahlreiches Erscheinen. Wir werden versuchen, etwas irgendwie Interessantes zu dieser sehr interessanten Ausstellung zu sagen. Und vielleicht einleitend zu sagen, um Helmut Schweizer vorzustellen. Helmut Schweizer ist ein Künstler in Düsseldorf, der einer der ganz wenigen Künstler ist, der nichts mit der Kunstakademie hier zu tun hat. Weil die Beweggrund war eigentlich, als junger Künstler in Karlsruhe, nach einigen Jahren nach dem Abschluss in Karlsruhe, sich zu sagen, sozusagen, ich sollte dort ins Zentrum gehen, wo die Sachen stattfinden, so ungefähr. Es gab einen ganz wichtigen Bezugspunkt vorher, das Lothar Baumgarten, der wichtigste Studienkollege, Freund von Helmut Schweizer, ist zu Josef Beuys an die Kunstakademie gegangen. Insofern gibt es doch einen Bezug mit der Kunstakademie. Aber ich habe gerade beim Aufräumen heute diesen Prospekt gefunden. Das ist sehr interessant, wo Helmut Schweizers Beteiligung bei der Documenta 9 von Jan Huth, wo Jan Huth eigentlich eine Arbeit spontan integriert hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in die Documenta. Da wird er dann vorgestellt, Helmut Schweizer, geboren 1946 in Stuttgart, lebt in Düsseldorf, Studium der Malerei, Kunstgeschichte und Philosophie. Seit 1970 stehen zivilisationskritische Werke im Mittelpunkt seiner künstlerischen Arbeit. Das ist interessant, weil man da eigentlich eine schöne Kontinuität hat zu dieser Ausstellung und zu dem heutigen Tag. Du hattest gesagt, die Ausstellung ist deutlich in zwei Teile gegliedert. Hier in diesem Raum, diese Arbeiten haben eine extreme Dichte. Also sie wirken ein bisschen wie Glasfenster. Und was es sehr stark ausmacht, ist, dass sie haben sowohl eine farbliche Dichte als auch eine grafische Dichte. Ja, es sind Collagen, die digital gefertigt sind am Computer aus unterschiedlichstem Material. Und es ist, und ich finde es so interessant, diese Dichte macht einerseits und diese farbliche Präsenz macht, dass sie Energiebündel sind und dass man eigentlich das Thema, wenn man so will, das inhaltliche Thema erst spät sieht, bis man richtig lange geschaut hat und sich mit diesem Energiebündel auseinandergesetzt hat. Das finde ich eigentlich die wesentliche Qualität von dieser Arbeit oder eine wesentliche.
Ich hätte ja auch rein gliederungsmäßig und nicht an diese architektonische Form der Kirche denkend, das auch umgekehrt machen können. Und mit dem leuchtenden und spektakulären Modernen vorne anfangen und hinten diese vielleicht die Nähe brauchenden Bilder setzen können, habe mich aber eigentlich dafür entschieden, dass diese Eintrittssituation den Betrachter überrascht und er nicht sofort weiß, um was es geht. Natürlich hat er wahrscheinlich die Einladungskarte gelesen und in eckiger Klammer Ukraine. Aber falls nicht, wenn er die Galerie betritt jetzt, dann kommt er ja in etwas, was er nicht sofort entschlüsselt und was ihn vielleicht auch erstmal nur als ästhetische Anmutung entgegenkommt. Und das war mir eigentlich ganz recht, um nicht mit Inhaltlichem und Erzählerischem, mit Anekdoten sofort den Betrachter zu überfallen. Und im zweiten Raum wird ja plötzlich die Geschichte, die hier verhandelt wird, wenigstens etwas sichtbarer. Und wenn man dann den Rückweg antritt, dann schließt oder erschließt sich wahrscheinlich für den Betrachter, so habe ich mir das vorgestellt, die Bilderwelt hier im ersten Raum peu à peu. Er hat dann quasi so Widerhaken, visuelle Widerhaken im Kopf und kriegt Wege geboten, um in diese Bilderwelt langsam einzutreten und in diese verschränkten Ebenen und Erzählungen einzudringen. Und diese Methode kennt man ja aus der Musik auch in der Engführung, diese Situation, dass ein Thema das andere Thema überlagert, das noch gar nicht zu Ende gespielt ist, so wie in Fugen. Und hier ist ja auch im ersten Raum durchaus erkennbar, wenn man zurückkommt, dass hier vielleicht apokalyptisches und und melancholisches von mir angesprochen ist. Und wenn man dann wieder zurückgeht, wird man vielleicht im zweiten Raum dann doch bei dem Andreaskreuz sehr schnell sehen, dass da die Magiere und die Märtyrer ihre Spiele treiben. Und so wollte ich eigentlich so einen ganz komplexen Bildraum erstellen. Eigentlich auch wie in vielen Kirchen der Gotik mit ihren Glasfenstern, ihren Altären und deren Bilder.
Und da ergeben sich ikonografisch sehr schöne Echos, also weil man ja bestimmte Momente oder Teilbilder sozusagen, wie zum Beispiel diese Tänzerin im Zirkus Cruz und so weiter, die dann dort auftaucht und die dann hier in einer ganz anderen Arbeit auftaucht, die ja nur durch die Bildschirme, durch diese LED-Bildschirme auch eine Fotoarbeit wird, ja, sozusagen. Ja. Während es hier ein viel malerischer Vorgang ist. Aber diese Echos finde ich eigentlich sehr schön. Zugleich ist es hier im ersten Raum ist sehr interessant, dass das eigentlich ganz starke malerische Monochrome sind oder eigentlich Duochrome. Es sind meistens eigentlich zwei, also eine ganz dominierende Farbe mit Einsprengseln einer anderen Farbe. Wie hat sich das, ist das nicht eigentlich ein Malen mit dem Computer? Das ist ein malerischer Vorgang.
Ja, also als ich an diesen Bildern gearbeitet habe, hier im Raum, da habe ich zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder das Gefühl gehabt, dass ich ein Maler bin. Also ganz deutlich. Also es war alles vom Methodischen her, wie ich arbeitete, so wie ich in den Jahren, als ich noch auf Flächen mit dem Pinsel Bilder skizziert und ausgemalt habe und übermalt habe und überworfen habe und weggeworfen habe. An diese Zeit hat mich eigentlich das erinnert. Es war weniger dieses konzeptionelle Vorgehen, was ich dann ab 1970 mit fotografischen Mitteln vor allem mir erarbeitet hatte. Und die Farbe spielte zum ersten Mal wieder, sagen wir mal, war wieder Motor, war wieder, wieder der Träger, letztlich der Träger meiner visuellen Vision.
Und was diese Arbeiten hier so dicht macht, ist ja vor allem, dass auf einmal dann durch einen Anlass, sozusagen einen äußeren Anlass, der Dürer ins Spiel gekommen ist. Und wenn du jetzt gesagt hast, Apokalypse oder Melancholie, sind das die beiden wesentlichen Themen bei Dürer, die du sozusagen hier noch eingebaut hast. Und dieses zusätzliche Einbauen sozusagen von Renaissance-Grafik, wenn man das so nennen will, das schafft diese extreme Dichte. Weil eigentlich drei Motive hier verschränkt sind. Danke. Und wie hat sich das ergeben mit dem Dürer?
Also das mit dem Dürer war natürlich eine Geschichte, die mir nicht sofort, im Blickfeld war, als ich mit der ersten Serie im zweiten Raum begonnen habe, sondern ungefähr nach einem Jahr holte ich meine zwei Nürnberger Kataloge von 1971 hervor. 1971 feierte man in Deutschland, vor allem in Nürnberg, seine Heimatstadt den 500. Geburtstag von Albrecht Dürer. Und ich war Student in Karlsruhe und hatte aber schon ganz schöne Ausstellungen, auch mit meiner Gruppe Poik-Einzelausstellungen, ganze Kunstverein Hannover oder in Aachen in der Neuen Galerie. Und also ich war schon quasi ein Künstler, und aber immer noch in der Findung meiner eigenen Position. Und ich fuhr dann dreimal nach Nürnberg und habe mir angeschaut, wie dieser Künstler aus einer Gebildetheit heraus und aus einer Aufmerksamkeit für die Welt heraus sein Werk ab Anfang der 90er Jahre des 15. Jahrhunderts schrittweise entwickelt hat. Ich war fasziniert damals. Er war ein Künstler für mich, der das tat, was ich auch wollte. Er kommunizierte mit den Kollegen und nicht nur irgendwie in der Heimat, sondern auch in der Ferne, wo etwas Entscheidendes geschehen ist, wie in den Niederlanden oder wie in Italien. Und er war jemand, der sich mit der Geisteswelt seiner Zeit auseinandersetzte, also mit den Philosophen, Literaten. Und all das wollte ich auch. Und er war jemand, der, das habe ich damals einfach sofort gesehen, auch in seinen Bildern die Zeit, also die Geschichte und die Veränderung der Situation reflektierte und manifestieren konnte. Das wollte ich auch gerne lernen, und dahin wollte ich mich auch entwickeln. Und dann habe ich mich erinnert, wie stark ich damals mich mit der Geschichte nochmal beschäftigt habe, des Spätmittelalters im Übergang quasi in die moderne Zeit, und diese großen Auseinandersetzungen auch politischer Art innerhalb der Gesellschaften, also im Sinne auch von ersten demokratischen Entwicklungen oder von den politischen Neugliederungen Europas oder der ganzen Welt. Das hat Dürer alles gesehen, hat ihn alles beschäftigt, kann man alles in den Bildern spüren, sehen, und das fand ich ganz faszinierend. Und daran habe ich mich dann irgendwann in der Produktion dieser ersten Serie erinnert und wieder beschäftigt. Und dann gab es ein Buch, Dürer und der Wahl. Und das habe ich im letzten Sommer gelesen, fast in einem Tag durch. Und an dem Abend machte ich dann die Nachrichten an. Ich hatte vorher eigentlich mich nur mit dem Buch beschäftigt. Und sah Bilder aus Russland mit Prigozhins Wagner-Gruppe, 400 Kilometer vor Moskau, und konnte nicht schlafen, sondern guckte mir dann im Internet alles nochmal an, was da an Bildern drüber zu sehen war, schlief dann schlecht ein, und am Morgen, so im Aufwachen, hatte ich Bilder im Kopf, von ausgehend von dem Material, was Sie im zweiten Raum sehen, hatte ich ungefähr 50 Bilder gemacht. Und die wurden plötzlich durchdrungen von den Dämonen und Geistern Dürers. Also aus der Apokalypse, aus der Passion, aber auch immer wieder der nachdenkliche Engel, der da mit aufgestütztem Arm sitzt und Hauptfigur der Melancholie ist von Dürer. Also diese Dinge haben sich irgendwie in der Nacht in meine schon in produktionsbefindlichen Bilder eingefressen, und ich fing dann an dem Tag an dieser Bilderwelt zu arbeiten. Und eigentlich sind das alles Umsetzung dieser, sagen wir mal, Morgenträume, die ich damals hatte.
Dürer ist ja jemand, der sehr interessant mit Symbolen arbeitet und wo es einen, bei Beuys einen großen Bezug gibt zu Dürer. Ja, in ganz vielen Momenten taucht das untergründig aus oder explizit. Und jetzt war zur gleichen Zeit eigentlich, also weil du gesagt hast, 1971 Dürerjahr, ja, in der gleichen Zeit habt ihr ja in Karlsruhe den, oder du ganz persönlich auch, den Beuys geholt, der sozusagen dann auch was an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe gemacht hat und was für euch ganz kapital war. Gibt es da so einen Bezug, oder?
Ja, also dieses Beuys-Erlebnis, das war 1968. Da hatte ich mit einigen anderen Mitstudenten so eine Art kritische Akademie in der Akademie in Karlsruhe ins Leben gerufen und wir luden Soziologen, Literaten, Architekten, aber auch, oder vor allem auch Künstler ein, wie Rolf Rostell, wie Josef Beuys, wie Jörg Immendorf und andere. Diese reale Begegnung mit Beuys und nicht nur mit seinem Werk, wie ein paar Wochen zuvor auf der Documenta in Kassel, wo ich den ersten Mal einen großen Raum von Beuys gesehen hatte, hat mich diese Sprache und dieses Denken, dass auch der Mensch selber, der sich Künstler nennt, auch in sich ein Künstler sein muss, also einer, der etwas schafft, was etwas sichtbar macht. Das habe ich bei ihm faszinierend gefunden. Und als ich dann diese mit Dürer mich 71 so intensiv beschäftigte, entstand dann zum Beispiel diese Fotoserie. Das ist quasi, war mein Selbstbildnis 71 nach dem Besuch in Nürnberg bei Albrecht Dürer. Und es gibt dann auch ab dieser Zeit ganz viele Arbeiten ab 71, aber auch schon ein bisschen vorher, mit Pflanzen. Und das ist ja auch ein Motiv, ein für Beuys und für Dürer zentraler Bildgegenstand und wie bei den beiden auch oft nur erstmal sehr banal daherkommt, so auch bei mir. Und diese Verbindung von Dürer und Beuys, die fand ich dann natürlich wunderbar bestätigt in der Arbeit. Ich zeige Bader, wie hieß es genau, Bader, ich führe Bader durch die Documenta AD. Josef Beuys Arbeit auf der Documenta 72?
Ja, 5, ja.
Ja. Und dieser Zusammenklang, der ist mir jetzt auch wieder bei dem Arbeiten an diesen Werken hier sehr klar geworden, dass ich von beiden Künstlern versucht habe, etwas zu übernehmen, nämlich dass der Künstler Verantwortung hat für seine Welt. Auch wenn er das, was an Misslichem geschieht, nicht aufhalten kann. Aber dass er zumindest in seiner Zeit als ein Mahnender sich artikuliert oder sich manifestiert als Künstler.
Ja, das ist, glaube ich, eigentlich in dieser Ausstellung ja sehr exemplarisch. Das ist fast eigentlich die Ausstellung richtig zusammen, also die jetzt diese letzten Sätze. Aber was auch so eine große Qualität ist, finde ich, ist, dass es ikonografisch sehr offen ist. Ja, also beispielsweise gibt es da hinten das Bild, dieses grün dominierte mit der Scharfschützin,
ja,
wo man wirklich erst, wenn man herauskommt, wahrscheinlich denkt, das ist eine Scharfschützin. Das könnte auch eine Sportschütze sein, zum Beispiel. Also eine schöne Gestalt, ja, ist auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Das könnte auch in einer Sportveranstaltung bei den Olympischen Spielen sein und so weiter. Ne? Und diese Offenheit und Ambivalenz, die finde ich sehr wichtig.
Ja, die ist mir aber, sagen wir mal, schon sehr lange wichtig. Du kennst ja auch die Arbeiten, die ich zu Hiroshima gemacht habe, die ich zu Fukushima gemacht habe. Die haben ja auch dieses Moment. Also diese steckische, banal Injektion, die ist mir fern. Also ich möchte doch lieber weiche Bandagen auflegen, die irgendwie sanft, aber sagen wir mal nachdrücklich heilen und nicht die scharfen Akupunkturnadeln wie Klaus Steck oder so setzen.
Klaus Steck, guter Vergleich. Ja.
Also das ist einfach eine... es ist mir fern selber, von meinem Wesen her, weil wir da von diesen Vorbildern geredet haben. Ich hatte eine Patentante und mein Großvater war im Ersten Weltkrieg wenige Tage nach Beginn gleich in Polen gefallen. Und sie ist dann mit meinem Vater zusammen als Waisenkind aufgewachsen und hat vom Jahrgang her so getroffen, dass sie dann, also als sie heiraten konnte, wie sie mir sagte, keine Rolle mehr ihrer Mutter übernehmen wollte, im Sinne von wieder eine dieser kriegsweisen erziehenden Mütter. Und ich habe dadurch viel Zeit mit ihr verbracht und oft am Wochenende irgendwelche kleinen Reisen durchs Württembergische gemacht zu den Verwandten. Und wenn ich bei übernachtet habe, schlief ich immer auf einem Sofa und über dem Sofa gab es zwei Bilder. Auf der linken Seite war ein Foto meines Großvaters, frisch eingezogen zu irgendeinem württembergischen Regiment mit Pickelhaube. Das hing links. Und rechts hing ein Kupferstich nach dem Mönch am Meer von Caspar David Friedrich. Und ich habe den als Kind immer angeschaut und eigentlich erst als ich dann fragen konnte, irgendwann ein kleines Büchelchen in die Hand gedrückt bekommen, was die Tante für mich besorgte aus der Buchgemeinschaft oder sonst einem Lesezirkel, dem sie angehörte, zu Caspar David Friedrich. Das war eines der ersten Bücher, da konnte ich noch gar nicht lesen, das konnte ich nur anschauen mit Friedrichs Bildern. Und eigentlich war das der finale Angelhaken, mit dem ich quasi die Kunst in ihr Aquarium gezogen hat. Und ich würde heute sagen, auch Friedrich und Dürer und Beuys, das sind diese drei Leitengel, die mir die Kunst geschenkt hat.
Jetzt hast du vorhin erwähnt, diese Arbeiten über Radioaktivität, ja, wo wir hier eine davon auch sehen. Und eigentlich hat vor etwas mehr als zwei Jahren, also im April 2022, hatte die Arbeit in dieser Serie begonnen, ausgehend von den Arbeiten mit der Radioaktivität. Magst du das erzählen, wie das war? Mit dem Seminar im Stadtmuseum?
Ja. Also die Frau Dr. Anna vom Stadtmuseum hatte irgendwann die Idee und ich wurde dann von ihr und von Herrn Körtländer, der es mit ihr koordinierend organisierte, eingeladen zu einer Ausstellung Kontext Beuys. Und man suchte einfach auch einen Künstler, der nicht bei Beuys studierte, aber wo man Einflüsse sehen konnte. Ich sagte dann zu und habe einen Raum gemacht zu einem Aquarell von Beuys von 1956, was ich mir von Borgomir Ecker, der das besitzt, ausgeliehen habe, also in Form von einem Druck nach diesem Aquarell von 1956. Und dieses Blatt heißt, was birgt die Wolke? Und ich hatte schon längst, als ich bei Borgomir mich mit dem Blatt beschäftigt habe, erkannt, dass 1956 ein Jahr war, an dem die USA sehr, sehr große und sehr folgenreiche Atombombenversuche, Nuklearversuche, Wasserstoff und konventionellere radioaktive Bomben wurden da ausprobiert und ihre Wirkung studiert im Pazifik. Und diese Serie in dem Jahr 1956, die hieß Red Wing. Und jeder einzelne Versuch hatte den Namen eines anderen indigenen Stammes, amerikanische Ureinwohner, so wie Sioux oder Dakota, also all diese Dinge, die wir so als Kinder oder in meiner Zeit irgendwann bei den Pfadfindern hieß dann immer eine Gruppe auch so. Und so gab es da irgendwie 15 Versuche mit 15 solchen Namen. Ich habe dann nachgeforscht, in dem Jahr 1956 gab es auch Deutschland Spiegelartikel und in anderen Zeitungen zu diesen Versuchen. Und Beuys muss das wohl gelesen haben, dass da man festgestellt hat, dass radioaktive Wolken durch Europa zogen, auch über Deutschland gezogen sind und man sie in Heidelberg jedes Mal messen konnte. Diese Geschichte hieß dann Operation Red Wing. Und diesem habe ich dann Mobile gewidmet mit Bildern, die ich gedruckt habe und da, sich darin drehten. Und in dieser Ausstellung gab es auch das erste Mal einen Reflex von mir auf den Krieg in der Ukraine. Der war damals, die Ausstellung wurde im März eröffnet, einen Monat. Und die Arbeit hieß dann, was birgt die Wolke, eckige Klammer, Krieg, auch Krieg nennen. Als Antwort eigentlich auf diese Situation, dass Putin ja seinen Krieg auch verboten hatte, Krieg zu nennen. Unter einer Glaskuppel war eine Situation von mir aufgebaut mit roten Rosen, die sich im Ammoniak schwarz verfärbten. Und dazu lag in einer kleinen Petrischale ein blauer und ein gelber Glasstein aus Murano. Das war der andere kleine Reflex auf die Ukraine. Und Robert Fleck war in allen, was weiß ich, letzten 15 Jahren immer wieder mit Studenten von sich bei mir im Atelier gewesen oder in Ausstellungen. Und er fragte mich, kann ich zu dieser Ausstellung mit Studenten kommen? Und dann haben wir das verabredet, Termin gemacht. Und kurz davor sagt er, aber ich bringe 3 ukrainische Studentinnen mit, die wir als Gäste in der Akademie gerade aufgenommen haben. Sprechen aber schlecht Deutsch, musste mit Englisch versuchen. Und aus dieser Begegnung mit diesen 3 jungen Mädchen, die sehr betroffen waren, als sie merkten, dass es also in dieser Arbeit auch Bezüge zu Tschernobyl gab. Es gab dann ein Video von 1986 von mir, das hieß Weniger als nichts. Ein Satz, den Beuys geäußert hat und der da auch eingespielt ist nach der ersten Wahl, an der er sich beteiligt hatte und er die Frage des Journalisten beantworten sollte, was denn die großen Parteien der Bundesrepublik in seinem Sinne für die Demokratie bis jetzt geleistet haben. Und er antwortet mit weniger als nichts. Und diesen Satz, der ist der Titel dieses Videos 1986 von mir gewesen. Und in dem Video kommen Aufnahmen von Tschernobyl vor. Luftaufnahmen aus dem Hubschrauber.
Ja, wobei man vielleicht sogar sagen kann, dass die Situation war nochmals ganz speziell, weil du hattest gesagt, sozusagen ich soll den Ukrainerinnen auf Englisch das erklären, damit du mit der größeren Gruppe auf Deutsch das erklären konntest. Und als die dann auf einmal den Namen, ich glaube aus deiner Stimme auf Deutsch den Namen Tschernobyl gehört haben, hat sie es halt richtig gerissen. Ja? Und dann hat sich das gewendet, sozusagen dann habe ich mit der größeren Gruppe auf Deutsch weitergesprochen und du hast mit denen gesprochen. Und so hat sich dieser total direkte Kontakt mit diesen 3 Ukrainern hergestellt. Ja? Weil die so richtig die hatten einen Schock in der Ausstellung.
Ja,
und
es
wussten,
war genau
der Schock
so
kommt von dir sozusagen. Und auf einmal hat sich das, ist das viel enger geworden als ich normalerweise in einem Seminar.
Als die dann in meinem deutschen Gespräch mit den Studenten dieses, als ich das Video denen erklärte, Tschernobyl hörten, reagierten die, ich habe das auch gesehen, wie so vom Blitz getroffen. Und dann kam es zu sagen, komm, lass uns das drehen und übernimm du die Studenten und ich die Ukrainerinnen. Und am Ende war es dann so, die waren wie Schwämme, die wollten alles ganz genau wissen und ich habe mich angestrengt. Und dann habe ich ihnen noch ein Buch geschenkt und dann sage ich zu Robert plötzlich, Mensch, lass uns doch mal zum Kaffee bei mir treffen. Und dann war der Termin gesetzt und Robert musste plötzlich nach Paris und ich hatte die drei Damen dann alleine bei mir sitzen. Und die saßen am Küchentisch bei mir, bei Käsekuchen und Kaffee und hielten die meiste Zeit Händchen und erzählten ununterbrochen von den Gräueln des Krieges. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so ist es gut, ich zeige euch mal was. Dann habe ich einen großen Arbeitstisch und ihnen Arbeiten von Hiroshima und von Fukushima, die ich gemacht hatte, Drucke gezeigt, waren sehr interessiert, fasziniert. Und dann stand auf dem Tisch ein alter Lederkoffer. Und plötzlich sagten die, was ist das? Das sah so wie so ein Flüchtlingskoffer aus. Und dann mache ich ihn auf und zeige es ihnen. Und das waren das lauter kleine Maketten, also Entwürfe, Pappen mit Kontaktabzügen aus dem Zirkus Grüss, in dem ich 1976 ein Vierteljahr lang täglich fotografiert habe. Und wo ich einiges davon verwendet habe in den ersten Jahren danach. Aber dann war der Koffer für 35 Jahre im Depot verschwunden und gerade wiedergefunden. Und ein paar Tage vorher war Walter Dahn bei mir zu Besuch. Und ich wollte das Walter mal zeigen und hatte ihn deshalb noch auf dem Tisch. Dann klappte ich den Wirt zu und die drei Künstlerinnen durften sich alle noch ein Blatt aussuchen und gingen dann, aber in der Türe sagte eine und die anderen guckten mich dazu mit großen Augen an, können Sie nicht mal so was Emotionales an Arbeit zur Ukraine machen, wie Sie über Fukushima und Hiroshima gemacht haben? Und dann sagte ich, ja, ist mir im Moment ganz fern, ich habe eigentlich in dieser Art zu aktuellen kriegerischen Situationen, da gab es ja viele in meinem Leben, nie eine exemplarische Arbeit gemacht. Aber ich bin offen. Dann gingen die und dann war diese Situation auch, dass ich mich irgendwann ins Bett legte an dem Tag und morgens rauschten über diesen oder bewegte sich plötzlich so eine Seiltänzerin über den Leopardpanzern oder stellte sich so eine vom Hochseil herabkommende, im Spagat grüßende Artistin, stellte sich vor den Panzer. Und diese Bilder hatte ich plötzlich im Kopf. Und da fing ich dann an, am nächsten Morgen oder am Tag über an solchen Bildern zu arbeiten. Und so entstand dann quasi diese, als Impuls aus dieser Begegnung. Also, wenn du mich nicht gebeten hättest, mit deinen Studenten in die Stadtmuseum zu gehen. Und wenn dann nicht gerade schon diese jungen Künstlerinnen bei euch angefangen hätten und du die nicht mitgebracht hättest, also ich hätte diese ganze Situation, die hier zu sehen ist, hundertprozentig nicht gemacht. Das ist alles Verquickung, dieser Verschränkung von Ereignissen, sagen wir, geschuldet. Und von daher vielen Dank.
Das ist ja toll, wenn sich auf einmal so etwas ergibt durch ein Seminar. Wobei, weil du gesagt hast, wenn ich die nicht mitgebracht hätte, wir haben ja gesehen, sozusagen, es war unglaublich wichtig, dass wir die nicht nur aufnehmen. Ja? Wir haben eine Ausschreibung gemacht, sozusagen, oder eine Publikation halt, dass man sich als Ukrainer und Ukrainerin sozusagen bei uns direkt einschreiben kann. Und dann haben wir erst gesehen, wie sozusagen diese menschliche Situation war. Weil ich habe bei mehreren Seminaren, zum Beispiel bin ich mit denen oder einzeln auch, dann zur Akademie zurückgegangen und dann hat man erst die richtigen Sachen gehört. Ja, wo zum Beispiel wie die eine mit ihrer Tochter ist aus Kharkiv, ja, und da hat sie gesagt, sie haben ihr Vater ist nicht geflüchtet, aber der ist gerade zu ihrer Wohnung zurück, wo halt überhaupt nichts mehr da war. Ne? Und zum Beispiel auch ihr ganzes Werk und das ihres Mannes einfach alles kaputt. Ja? Und also das war schon menschlich da sehr wichtig, dass man sich auch um die kümmert, so ungefähr. Ja? Und das ist natürlich ein toller Fall, jetzt in dem Fall, dass du dann auch als Künstler so reagierst. Jetzt bei dem Zirkus Gruß ist vielleicht auch wichtig zu sehen, du hattest gesagt, dass du für ein Vierteljahr 1975 da arbeiten konntest. Das heißt, aber für dich, ja, das war jetzt nicht ein Auftrag um den Zirkus darzustellen, sondern wirklich als ein Anlass, das kommt von Fellini, von den Clowns, von dem Film ursprünglich, sozusagen einfach ein künstlerisches Interesse an dem, was da überhaupt stattfindet. Und das heißt, du konntest völlig frei fotografieren, du durftest nicht in die Manege steigen und kein Blitzlicht verwenden, glaube ich, hattest du gesagt, irgendwie. Aber sonst völlig frei ergibt sich das dann, dass man sieht, dass das ja nicht ein Zirkus ist als irgendwie eine kommerzielle Veranstaltung, sondern dass das sozusagen Zirkusleute sind, die seit 500 Jahren Zirkus machen und die in gewisser Weise schon mutiert haben, in dem Sinn, dass sie zum Beispiel keine Angst haben. Ja, dass sie das perfekt können, was sie machen, aber dass sie keine Angst haben. Und das ist, glaube ich, so ein Bezug, der sich dann ergeben hat zwischen dieser Kriegssituation und diesen ganz eigenen Menschen, die du da beobachten konntest, auch mit ihren Bewegungen, mit dem ganz Extremen, was die da aufführen.
Ja, ja, also diese Katalysatoren in mir, die beinhalten oder deren Träger sind wieder quasi, wie im Blut die Häme den Sauerstoff trägt, im Hämoglobin, die Häme trägt den Sauerstoff und transportiert ihn durch unseren Körper. So gibt es natürlich solche Fügungen oder gibt es solche Energien, die man übertragen bekommt, die man erlebt hat, die man erkennt als die Fähigkeit in dieser Welt mehr zu tun als nur eins und eins ist zwei sagen. Das ist natürlich auch, ich hatte gerade mich erinnert, dass ich das eingepackt hatte, so ein Zettel gewesen. Also am Morgen, als ich dann aufstand, lag auf dem Koffer mit den Fotos vom Zirkus dieses Blatt von den drei ukrainischen Künstlerinnen. Da hatten sie mir also quasi irgendwann Butscha aufgeschrieben und ihre drei Namen auf dem Zettel, der rumlag, hatten sie das mal irgendwann notiert und mir auf diese Kiste gelegt und am Morgen sah ich das. Und das ist natürlich auch so etwas an Kleidmittel, was einen es schaffen lässt, diese Verbindungen überhaupt wahrzunehmen und dass diese Verbindungen überhaupt schon mal entstehen. Von daher muss ich sagen, ich bin eigentlich so immer durch diesen Fügungen in meinem bildnerischen versuche ich mit Demut zu handeln. Das ist nicht einer Anstrengung geschuldet, sondern das ist ein Stück der Gnade, die man als Künstler erfährt.
Ja, zum einen geht es dann in der Ausstellung natürlich um eine Empathie sozusagen, die du den Menschen in der Ukraine entgegenbringst. Aber ich finde, das haben wir beim Gespräch letzte Woche fast das sehr schön gesagt, worum es aber bei einem Künstler geht, ist mit Intelligenz auf Angst zu reagieren und in Bildwelten umzusetzen. Und das, finde ich, ist eigentlich ein sehr schöner Satz, der zeigt, was hier in der Ausstellung stattfindet. Ja, dass eine ganz eigene Bildwelt entsteht, die dann sozusagen auf einmal dafür eine Antwort findet, weil eine Bildwelt, die damit umgeht, sozusagen eine Antwort für etwas, was man als Gefühl und so kaum formulieren kann, oder es ist einfach zu stark. Ja.
Nein, das ist alles richtig. Und ich denke, wenn man sich als jemand, der mich nicht kennt, mit meiner Bildwelt auseinandersetzen will, habe ich eigentlich jetzt eine ganz ordentliche Website, die von 1968 bis heute geht. Und wen das nachher interessiert, kann es gerne von mir so ein Kärtchen haben. Da ist ein QR-Code drauf, wenn Sie da mit Ihrer Kamera draufgehen, dann sind Sie direkt in meiner Website. Und dann können Sie sich dort von 1968 bis heute durch Bilder, Filme, Texte durcharbeiten, würde ich wirklich sagen, oder durchsehen und durchlesen. Und dann wird eigentlich das schon auch vielleicht glaubhaft, was du mir dann netterweise jetzt zugeschrieben hast, dass das auch eigene Bildwelten sind. Und dass das, das war mir immer ein Anliegen, dass ich, wenn ich schon mich der praktischen Welt und und der Veränderung im positiven Sinne nicht immer so aktiv gestellt habe, sondern mehr im Kämmerlein war, dass das wenigstens dadurch gerechtfertigt ist, dass ich es geschafft habe, über 50 Jahre eine eigene Bildwelt zu entwickeln, die nicht nur meine Ängste, sondern ich denke auch die Ängste vieler meiner Zeitgenossen tragen.
Jetzt im kleinen Raum haben wir noch ein anderes Element, nämlich die Musik bzw. diese Partitur. Die ist von Luigi Nono. Und was hat das für einen Zusammenhang?
Mich haben immer die anderen Künstler, die andere Dinge zu anderen Zeiten auch oder zur selben Zeit gemacht haben, bei denen ich spürte, dass das, was ich möchte, nämlich die Ängste der Zeit erfassen und sie in eine Zeichenwelt setzen, die uns überlebt und von uns berichtet, bei denen ich sowas gesehen habe. Und Luigi Nono ist für mich einer der großen Musiker des 20. Jahrhunderts, der das auch glaubhaft realisiert hat. Und es gibt bei ihm ein Stück, was er für Edinburgh Festival mal geschrieben hat, in drei Teilen zu drei Gedichten europäischer Poeten seiner Zeit, also ein Stück zu Vita e Amore, und geht von Hiroshima bis zur Liebe auf der spanischen Treppe. Und habe die da in der Partitur stehenden sprachlichen Teile, die eine Singstimme, die für eine Singstimme geschrieben sind, die zu den Instrumenten sehr schwer hörbar den Text der Gedichte vorträgt. Das habe ich quasi in diese Bilderwelt, die da in diesem leicht angedeuteten Regenbogen auf der linken Seite hängen, da sind so Fragmente drin, also eigentlich als Hommage an Nono. Ich habe gedacht, in dem Kontext Dürer, Venedig und Krieg könnte das so ein kleines, sag mal, versöhnliches Winken nach oben in den Himmel zu Luigi Nono sein.
Wobei dann in der Arbeit an dieser Arbeit an der Wand da, es so war, dass es ja mehrere Alternativen gab, wie die Tonspur verläuft. Ne? Und dann hast du, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, gesehen, dass mit Nono wirklich dann die Musik zu verwenden, das ist too much dann.
Ja.
Und du hattest eine andere Alternative, die ich sehr schön finde, diese Aufnahme sozusagen bei dem Regen da.
Ah ja, also das sind eigentlich immer diese fehlerhaften Zufälle, die sich auch wieder beim Arbeiten an etwas ergeben. In dem Video, in dem Andreaskreuz, läuft ja fast kein Ton mehr, weil das Gerät kam, als wir hier aufbauten und die Tonmaschine in dem Gerät ist irgendwie defekt. Ich konnte das jetzt aber nicht mehr umtauschen und habe mich dann entschieden, dass dann da kaum mehr ein Ton drauf ist, aber eigentlich gehört ein Ton hin, der so entstanden ist, dass ich, als ich für dieses Video mit Nonos Musikfragmenten arbeiten wollte und nicht glücklich damit wurde, saß ich am 14. Juli, oder ich hatte ein Jahr vorher, am 14. Juli, hier unten in einem Café gesessen und es regnete unentwegt. Die A lief dann an dem Abend über. Und als ich da saß, bekam ich ein E-Mail aus Paris, dass Christian Boltanski, mit dem ich meine erste Einzelausstellung 1975 in der Kunsthalle in Kiel hatte und seitdem immer wieder Begegnungen mit ihm hatte und wir uns gegenseitig besucht haben, hat mir ein Pariser Freund ein E-Mail geschrieben, dass Christian an dem Morgen um 11 in einem Pariser Krankenhaus gestorben ist. Und dann ging ich vor zu dem Wasserabfluss, das Wasser stand schon über dem Gehweg und jetzt machte ich so und das wollte ich aufnehmen und einfach als Memoriam an Christian als Post nach Instagram stellen. Und in dem Moment fing es an zu hageln, Hagelkörner. Und diese Aufnahme, die hatte ich noch im Kopf, als ich merkte, dass das mit den Nonofragmenten nicht funktionierte. Und eigentlich ist auf diesem Video jetzt ein Ton drauf, der sich zusammensetzt aus dem Rauschen des Wassers plus einem Klang von einschlagenden kleinen Hagelkörnern. Nicht so massiv, laut und krachend wie Geschosse, aber etwas erinnernd an Einschlagendes. Sollte ich irgendwo diese Installation nochmal wiederholen, dann werde ich ein anderes Gerät haben und dann wird es zwei Geräusche im Raum geben. Aber wo ich das gerade sage, muss ich natürlich dann ergänzen, wenn ich daran denke, dass ich das abräume, obwohl, wie das ja jetzt heute in der Presse ganz deutlich wurde, auch nach dem Schweizer Meeting mit diesen 100 Nationen es nicht so aussieht, als ob dieser Krieg in absehbarer Zeit seinen Frieden finden würde, denke ich natürlich, kann man nicht wie sonst als Künstler so eine Arbeit einfach in den Schrank stellen oder ins Depot legen, sondern ich bin am Nachdenken und hoffe, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass diese Arbeit, die wir hier sehen, in irgendeiner Form sich bewegt, arbeitet und arbeitet für das Thema einer befriedeten Welt und mit weniger Ängsten bei den Bewohnern der Ukraine, aber auch bei uns restlicher Weltbevölkerung. Und wenn Ihnen da was einfällt oder wenn Sie im Bekanntenkreis Leute haben, die eventuell Einfluss haben, dass man so eine Arbeit mal an anderen Orten, auch an politischen Orten, gerne in irgendeinem Landtag, in irgendeinem Parlament oder bei irgendeiner Firma, die in der Ukraine im Moment große Geschäfte macht, dass man diese Arbeit quasi weiterarbeiten lassen kann und sie nicht einfach aufs Depot legt. Ich will jetzt nicht vermessen sein, aber man hat die Guernica auch 37, als die Weltausstellung im Herbst zu Ende war, nicht einfach in die Ecke gestellt oder Picasso hat sie auf sein Schloss genommen, sondern man hat sie nach Dänemark, Kopenhagen, Stockholm geschickt und weiter durch England, bis sie dann in USA war und dort den Weltkrieg überdauerte. Aber sie hat weiterhin wirken können im Sinne quasi der Botschaft, die Picasso in sein Bild hineingearbeitet hat. Und von daher kann ich nur hoffen, dass diese Arbeit vielleicht auch einen Weg findet, noch mehr zu tun, als es den Werken hier in diesen 5 Wochen möglich ist.
Ja, wobei wir ja angefangen haben, Kontakte zu knüpfen, um es vielleicht wirklich in die Ukraine zu bringen, auch in diesem Jahr, was ja sehr schön wäre, wenn das funktioniert.
Genau, also Robert hat, als ich ihm vor 3 Tagen schon von diesem Wunsch erzählt, sofort das Telefon in die Hand genommen. Und daraus hat sich entwickelt, dass ich gestern von allen Raumsituationen hier Material nach Prag geschickt habe und es von dort aus schon auf dem Weg ist in die Ukraine. Aber was dabei entstehen kann, weiß ich nicht. Man muss ja auch sehen, das muss ja auch finanziell irgendwie getragen werden. Da muss man euch auch Geldgeber finden, die die Reise der Werke finanzieren. Und das sind im Moment vor allem Leute so aus der Anti-War Coalition, der ich auch angehöre, die alle, sagen wir mal, froh sind, wenn sie ihre Produktion machen können und vor Ort zeigen. Also das könnte was werden, aber auch da braucht man alle Hilfe. Denn die Ukrainer und die Weißrussen, die, mit denen ich da Kontakt habe, die haben keine großen finanziellen Mittel, weder für Transporte noch für irgendeine Publikation oder für eine Werbung.
Ja, klar. Ich fand diesen Bezug ja mit Christian Boltanski sehr interessant, also ganz bedeutender französischer Konzeptkünstler, dem es auch gelungen ist, sozusagen Geschichte oder Traumata oder kollektives Gedächtnis sozusagen in die Hand zu bekommen, bildmächtig werden zu lassen, aber gleichzeitig sozusagen auch zu bearbeiten oder zu verarbeiten. Und also da gibt es schon eine Parallele zwischen der Ausstellung jetzt hier oder mit deiner ganzen Arbeit und Christian Boltanski, obwohl die Herangehensweise, wobei Fotografie spielt bei euch, es gibt da Bezüge. Aber vielleicht ist das eine total blöde Bemerkung, aber Boltanski hat mir einmal erzählt, wie man als Künstler auch sozusagen die Geschichte versäumen kann. Und zwar hat er im November 1989 an der Eröffnungsausstellung der Deichtorhallen in Hamburg teilgenommen, ja, von Harald Seemann organisiert und auch natürlich, wenn man Seemann mal erlebt hat beim Ausstellungsaufbau mit 40 Künstlern, also da unglaublich, was sich da abgespielt hat auch unter den Künstlern. Und er hat gesagt, er hat sich wirklich ganz konzentriert auf seine Arbeit und ist eigentlich nur vom Hotel zu den Deichtorhallen und wieder zurück und am nächsten halt nach Paris geflogen. Und in Paris hat er im Atelier das Radio aufgedreht und hat mitbekommen, dass während er in Hamburg war, sozusagen die Maueröffnung war. Und die hat er völlig versäumt, ja. Wobei er sozusagen hätte endlich Geschichte sehen können, aber er hat das versäumt. Das fand ich sehr witzig, weil sozusagen du hast eigentlich durch die Ukrainerinnen dieses Ereignis nicht versäumt. Was ich aber ganz eigentlich insgesamt sehe, es beruht alles auf dem Collage-Prinzip. Ja, in jedem Eck, in jeder Ebene hier. Und es ist sehr interessant, wie das Collage-Prinzip dann irgendwie Geschichte in die Hand bekommen kann.
Als ich ja 1966 Abitur machte, war mein Kopf am avantgardistischsten im Bereich von der Poesie. Das heißt also, ähnlich wie mein Studienkollege Anselm Kiefer, war ich sehr fasziniert von Paul Celan und seiner collagierenden, fragmente verbindenden Poesie und natürlich auch von anderen wie Ben und dann die ganzen Dadaisten, die mich faszinierten, wie Ball und so weiter. Und das andere war der moderne Jazz, an dem ich auch seit ich 15 bin, sehr interessiert und zuhörend und analysierend, mich mit auseinandergesetzt habe. Und auch da ist es ja die Improvisation und das Fragment, was ganz entscheidend ist für das, was, sagen wir, in den 60er, 70er Jahren im modernen Jazz passierte. Und diese Montageformen, die ich dort erlebte, die wollte ich dann auch gerne in das, was ich selber künstlerisch mache, übertragen. Alles andere Naturalistische war mir sehr fern. An das glaubte ich nach Auschwitz und Hiroshima nicht mehr. Also an die naturalistische, klare, abbildende Sprache in Musik, Literatur und bildender Kunst, das wäre kein Weg gewesen. Und ich denke, für diese Idee, eine Arbeit zu machen, die kritisch sich mit der Welt und den eigenen durch die Welt ausgelegten Gefühlen auseinandersetzt, sehe ich auch kaum eine andere Methode als das collagierende Montieren.
Ja, insgesamt würde ich sagen, was diese Ausstellung sehr stark thematisiert, ist so ein Grundgefühl, das sehr viele Menschen derzeit haben, dass man in eine völlig neue Epoche stürzt. Ja, das ist kein, wenn wir gerade gesagt haben, Wiedervereinigung, das ist eine kleine, Wiedervereinigung ist eine völlige Kleinigkeit im Verhältnis zu dem Epochenumbruch, den wir erleben, nicht nur geopolitisch, sondern auch technologisch in der Ebene. Und wo man sich fragen kann, dass es ein Epochenumbruch ist, wie bei Dürer im Grunde gleichzeitig, etwas, worauf niemand vorbereitet ist. Und da fragt man sich, wie geht es da der Kunst und was kann die Kunst? Und ich finde, eigentlich ist diese Ausstellung ist eine erste Antwort darauf.
Sehr schönes Schlusswort. Und ehrlich gesagt, was will man mehr erreichen als Künstler, als so einen Lob zu bekommen? Danke an Robert Fleck. Wenn das nicht inspirierend war, dann weiß ich es auch nicht. Danke nochmal an die beiden Gesprächspartner, Robert Fleck und Helmut Schweizer, die sich im Rahmen der Ausstellung In solcher Nacht Ukraine in der Galerie Farb über die Ausstellung und die Arbeit von Helmut Schweizer so intensiv ausgetauscht haben. Mehr Infos zur Ausstellung unter www.galeriefarb.de. Ja, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen. Ohne Sie, ohne euch gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich, wenn ich Ihnen und euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Schreibt mir eine Mail an podcast@fotografieneudenken.de, gebt mir ein Zeichen, liked mich und meinen Podcast bei Facebook, Instagram und Co. Tragt euch in den Newsletter ein auf unserer Festival-Webseite unter www.festival-fotografischer-bilder.de und oder lasst ein kostenloses Abo da und ihr werdet dann regelmäßig direkt informiert, wenn es eine neue Episode gibt. Und danke auch an dieser Stelle noch einmal allen ganz herzlich, die am Deutschen Fotobuchpreis teilnehmen und ihre Bücher eingereicht haben. Großartig! Am 23. November 2024 wird in Regensburg in der Städtischen Galerie im leeren Beutel die Preisverleihung stattfinden. Kommt gern nach Regensburg und macht euch bemerkbar bei uns. Vorher, das sei hier schon mal angekündigt, sind alle nominierten Bücher bereits auf der Buchmesse in Frankfurt vom 16. bis zum 20. Oktober 2024 zu sehen. Wir sehen uns. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und gesund bleiben da draußen.
Fotografie neu denken, der Podcast.